E-Plattform, Radio Free FM heute Nachmittag. Ja, ich möchte fast sagen, wir sind heute politisch in der Plattform. Wir sprechen zumindest über das journalistische Wirken von Andreas Zumach und dann auch über seinen Vortrag heute Abend im Rahmen der Friedenswochen hier in Ulm. Darum soll um die Fragestellung gehen, welche Weltordnung wollen wir? Und zuvor wollen wir aber ein klein bisschen noch, Andreas, über so die Schwerpunkte, mit denen du dich befasst, wo du, sag mal, deine Interessenschwerpunkte und daraus ableitend auch deine Vorträge daraus gestaltest. Also es sind ja einige Themen, die dir so im Herzen liegen. Palästina-Thema hast du schon angesprochen, Völkerrecht hast du schon angesprochen und ein paar andere Themen sind es, glaube ich, mehr, wo du so deine Schwerpunkte dann drauf legst.
Also es hat angefangen mit dem sicherheitspolitischen Fragen, Rüstungskontrolle, Abrüstung. Das hat natürlich auch mit meiner Aktivität damals in der Friedensbewegung in den 80er Jahren zu tun. Atomwaffen an erster Stelle. Und das waren dann auch die Themen, die auch aktuell waren in Genf. Dann natürlich diese Frage dieser internationalen Institution, UNO. Wie funktioniert die? Wobei mich dann auch immer, wenn dann behauptet wird, das bringt doch alles nichts und das hat nicht geklappt, hintergründiger interessiert, warum funktioniert das nicht? Ne? Und dann immer auch aufzudecken in meinen Berichten, welche Mitgliedstaaten innerhalb dieses UNO-Systems dafür verantwortlich sind, dass bestimmte Dinge nicht funktionieren. Das war mir immer ein Anliegen. Dann die ganzen Menschenrechtsfragen, die ja auch in Genf behandelt werden. Und dann auch die wirtschaftspolitischen Auseinandersetzungen. Also das, was mit der Globalisierung, mit Freihandelsabkommen verknüpft wird, das ist ja auch alles in Genf verhandelt worden. Da sitzt ja auch die Welthandelsorganisation. Und natürlich in den letzten 15 Jahren zunehmend auch die international relevanten Umweltthemen, an erster Stelle natürlich die globale Erwärmung. Mhm. Und die ganzen Gewaltkonflikte, die seit Ende der 80er Jahre stattgefunden haben, sei es jetzt mehrfach Irakkrieg, Golf, Jugoslawien, Afghanistan, habe ich eben auch alle sehr intensiv beobachtet und beschrieben. Wie gesagt, nicht oder seltenst vor Ort, vor der Front. Ich war zwar im Irak, auch in Jugoslawien, aber mich hat eben eher interessiert die politischen Bemühungen um Waffenstillstände, um Verhandlungen, Vereinbarungen, politische Lösungen.
Also sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Themen, die du begleitest und weiterhin begleitest. Das heißt, deine Vorträge kannst du weitgehend aus deinem Background, aus deinem Wissen dann erarbeiten oder bedarf es dann für jedes Vortrag, so wie heute Abend dann einen hören, dann auch einer intensiven Vorbereitung oder kannst du das quasi einfach, ja, Kraft, Erfahrung und Wissen, ich sag mal, aus dem Ärmel schütteln?
Ich habe natürlich, das hat sich angesammelt, natürlich ein Fundus von historischem Wissen, zumindest so seit den späten 60er Jahren. Ich gehöre nicht der sogenannten 68er-Generation an, dafür bin ich 6-7 Jahre zu jung. Aber was so seit den 60ern späten passiert ist, habe ich drauf. Und das ist übrigens, das fällt mir auf jetzt bei den ganzen Vorträgen, die ich zum Ukraine-Konflikt gehalten habe, dass die jüngeren Leute davon keine Ahnung haben. Das meine ich jetzt überhaupt nicht kritisch. Bitte, dass das nicht falsch verstanden wird. Aber die heute, sagen wir mal, bis 25-Jährigen, die können mit dem Wort Vietnamkrieg, Golfkriege, Jugoslawienkrieg, Irakkrieg nichts anfangen. Die haben vielleicht noch mitgekriegt, dass vor 2 Jahren dieser Afghanistan-Krieg erstmal zu Ende gegangen ist. Aber wie sollten sie auch? In der Schule kommt das nicht vor. Da fängt mal an mit 333 bei Issus Keilerei und geht maximal bis zum Koreakrieg. Und wenn du nicht gerade Kind oder Enkelin einer bosnischen Flüchtlingsfamilie bist, die in den 90ern zu uns gekommen ist, sind und geblieben sind, erfährst du auch über diesen Krieg nichts. Das heißt, dieser aktuelle Ukraine-Krieg ist der erste Krieg, den diese Generation bewusst in ihrem Leben erlebt. Das muss man sich klar machen und das erklärt mir zum Teil auch die Reaktion. Es ist ja in den Umfragen ausweislich so, dass diese Altersgruppe bis 30 am allerstärksten für Waffenlieferungen plädiert, während die ältere Alterskohorte ab 55 am stärksten dagegen ist. Also genau umgekehrt wie etwa in den 80er Jahren. Also aus diesem Fundus profitiere ich natürlich, was sich da angesammelt hat. Aber ich muss mich natürlich auch aktuell immer up-to-date halten über die neuen Entwicklungen.
Weil du es gerade sagst, natürlich die Leute, die jetzt nach 1990 geboren sind, die kennen auch die Zeiten vor der deutschen Einheit nicht. Die kennen nicht mehr die DDR und die Schwierigkeiten, die es hatte, dann in die DDR vielleicht zu reisen. Oder auch natürlich, dass das man unter Kalten Krieg versteht. Die ganze Zeit ist natürlich bei denen alles längst zurück. Du und ich, wir wissen das, aber natürlich die neue Generation, junge Generation, für dieses Geschichte, das steht höchstens in Geschichtsbüchern. Ist klar, muss man an der Stelle natürlich bei allen auch gegenwärtigen Themen, Problemen einfach auch im Hintergrund haben.
Ja, deswegen gehe ich auch so gut es häufig auch möglich ist, nach Abendvorträgen am nächsten Morgen immer noch in die örtlichen Schulen. Mhm. Und da erlebe ich immer sehr spannende Diskussionen und Veranstaltungen. Weil es ist ja nicht so, dass die Leute uninteressiert werden. Und wie gesagt, dass sie das nicht wissen, kann man nicht vorhalten ihnen. Aber es gibt dann doch Positionen dazu. Ne? Mhm. Und dann kann man eine Diskussion haben.
Würdest du sagen, das politische Interesse ist heute ausgeprägter als noch vor Jahren zurück? Oder kann man das so gar nicht sagen?
Also ich bin immer sehr vorsichtig gewesen mit diesen pauschalen Labels, die auf Generationen angeheftet wurden. Ja. Angefangen mit der 68er-Generation. Wenn das 8-10% der damals 18-Jährigen waren im Jahre 68, die dann an die Unis gingen oder Lehrlinge waren, dann ist das viel. Mhm. Auch diese Begriffe, die eher negativ gemeint waren, unpolitische Generation, Generation Golf und so. Ich habe das nie benutzt, weil ich das doch in seiner Pauschalität für falsch halte. Und es gibt heute Engagements in anderen Fragen. Der Druck ist viel größer. Das muss man auch mal als über die Rahmenbedingungen sprechen. Nicht? Wer in den 60ern, 70ern studiert hat, konnte sich leisten, 14 Semester zu studieren. Ich habe es nicht gemacht, aber ich kenne viele. Und trotzdem sicher sein, du kriegst einen guten Job. Ja? Wir hatten Vollbeschäftigung. Heute ist dieser Druck sehr viel größer, möglichst schnell einen guten Abschluss zu haben und irgendwo eine Arbeit mit Einkommen. Zweitens, wir hatten damals nicht das, was man heute die globalen Bedrohungen nennt. Wir haben Ende der 70er zwar angefangen mit Atomkraftwerken und Atomwaffen, aber was ist alles dazugekommen? Die ganze Bedrohung globale Erwärmung, das, was sich mit dem Stichwort islamistisch gerechtfertigter Terrorismus seit 2001 verbindet, das ist ja nicht weg, das ist ja im Hinterkopf da. Also ich sag mal ganz ungeschützt, ich beneide niemanden, der oder die heute 14 oder 16 oder 18 Jahre ist. Die haben es verdammt schwerer als meine Generation oder die noch älteren.
Insgesamt macht vielleicht auch einfach die Schnelllebigkeit der Informationen oder auch einfach die Breite der Medien aus, hat man das Gefühl, dass auf jeden Fall so viel in der Welt irgendwo los ist und Gleichzeitigkeit, dass man es gar nicht mehr verarbeiten, gar nicht mehr fassen, auch gar nicht
verstehen. Und wenn überhaupt eine Grundbereitschaft ist, sich nicht nur zu interessieren, sondern auch zu engagieren, fällt die Entscheidung darüber, wo denn, ist viel, viel schwieriger, als das bei uns der Fall war. Ne?
Ja. Wir wollen ein klein bisschen noch sprechen, natürlich, wir machen nachher nochmal kurz Musik, aber über das Thema, du sprichst heute Abend über eine politische oder eine Entwicklung. Der Vortrag heißt, welche Weltordnung wollen wir? Da geht es, wenn ich das richtig weiß, Ost-West wieder irgendwo Entstehung von zwei Blöcken, die so gegeneinander sich positionieren. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Schwerpunkt, also im Prinzip, ja, was wir in den 70ern schon mal hatten, zwei Blöcke, die sich gegeneinander stellen, nur ein bisschen mit veränderten Machtpositionen.
Also ich habe mir vorgenommen, für diesen Herbst anzubieten, nicht jetzt nur über den Ukraine-Konflikt zu reden, auf Nachfrage tue ich das natürlich, sondern weil sich ja doch jetzt abzeichnen, auch globale Veränderungen. Nicht verursacht durch den Ukraine-Krieg, aber das ist durch den Ukraine-Krieg jetzt schärfer hervorgetreten. Aber ich werde anfangen, du hast mich vorhin gefragt, ob ich mich vorbereiten muss. Ich habe mich intensiv diesmal vorbereitet, auch auf der Zugfahrt. Ich werde anfangen heute Abend mit einem historischen Abriss und mal versuchen, so ein bisschen Ideologiekritik und Begriffe zu kritisieren. Also mit der Frage, wer benutzt sie, warum, aus welcher Position, aus welcher Sichtweise, vor welchem Erfahrungshintergrund, mit welchem Interesse. Weltordnung. Hat es das jemals gegeben? Eine Ordnung für alle Menschen auf dieser Welt, die auch für alle gerecht war? Eigentlich nicht. Wir haben seit 1945 erstmals eine UNO mit UNO-Charta, mit bestimmten Regeln, die universell gelten sollen für alle Staaten, die auch alle Staaten unterschrieben haben, also etwa Kriegsverbot. Und wir haben die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte seit 1948, in der zum ersten Mal universell gültig für alle Menschen gleiche Rechte vereinbart wurden. Das ist ein gewaltiger Fortschritt. Aber wenn wir uns angucken, die Realität der letzten 75 Jahre war dann doch eine andere. Wir hatten immer noch das starke Gefälle zwischen den reichen Staaten des Nordens und den Ländern, die wir als dritte Welt bezeichnet haben, die früheren Kolonialstaaten. Und das bricht jetzt allmählich auf, weil doch einige dieser Länder so stark werden, dass sie eine veritable Konkurrenz sind. Und jetzt kommen so neue Begriffe wie, wir wollen eine wertebasierte Außenpolitik machen. Das ist so die Formulierung von Frau Baerbock. Ja, was heißt das? westliche Werte. Dazu sage ich, es gibt keine westlichen Werte. Dieser Begriff sollte auch in der Friedensbewegung nicht benutzt werden. Es gibt, wenn überhaupt, die von mir genannten universellen Werte, ja. Aber es gibt halt das Dilemma, dass die westlichen Regierungen in den letzten 30 Jahren so selektiv, so sehr mit doppelten Standards mit diesen Werten und Normen umgegangen sind. Ich sage als Beispiel, der britisch-amerikanische Irakkrieg 2003, der völkerrechtswidrig war, der über 1 Million tote Irakerinnen gefordert hat, ist bis heute nicht verurteilt worden als Völkerrechtsbruch. Ja? Das ist in den Köpfen vieler Menschen im globalen Süden sehr klar. Und jetzt erleben sie, dass die westlichen Staaten, also NATO und EU, von ihnen verlangen, doch bitteschön den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russland gegen die Ukraine nicht nur zu verurteilen, sondern auch die Sanktionen mitzumachen. Und da erleben wir, dass ganz viele Länder in der UNO-Generalversammlung sagen, nee, das machen wir nicht. Diese doppelten Standards machen wir nicht mit. Und letzter Satz, gleichzeitig gibt es natürlich eine reale Verschiebung. Die USA sind in einem realen Machtabstieg. Der rasante Aufstieg Chinas und dann die globalen Probleme, die uns alle betreffen. Und meine Frage wird dann sein, was werden wir kriegen? Das von dir genannte Szenario einer neuen bipolaren Konfliktordnung, diesmal zwischen USA und China, jeweils mit Verbündeten. Also wieder sowas wie kalter Krieg zwischen USA und Sowjetunion bis 1990. Das wäre die schlechteste Variante. Oder kriegen wir sowas wie eine multipolare Ordnung, wo es dann vielleicht so 5, 6 Hauptakteure gibt. USA, China, EU, immer noch Russland, demnächst Indien, Brasilien. Wenn ja, wie verhalten die sich miteinander? Meine Idealvorstellung, über die ich manchmal träume, ist natürlich, dass wir eine G193-Ordnung bekommen. Das sind die 193 Mitgliedstaaten der UNO. Also eine Ordnung, die allen diesen Staaten, auch den Kleinen, auch den Armen, gerecht würde. Ne? Mhm. Naja, also wie gesagt, ich werde zunächst schon ein paar Begrifflichkeiten hinterfragen, die im Moment bei uns auch sehr intensiv verbreitet werden. Ich will noch mal eine nennen. Es wird ja seit einiger Zeit von Politikerinnen in Berlin, aber auch von vielen meiner Journalistenkollegen gesagt und geschrieben, bei dem Ukraine-Krieg jetzt, aber möglicherweise auch in den nächsten Jahrzehnten, gehe es um eine, Zitat, Konfrontation zwischen den westlich-liberalen Demokratien auf der einen Seite und der Allianz der Autokratien oder Diktatoren, Klammern, China, Russland und andere. Das halte ich für analytisch sehr falsch und auch für sehr, ich sag mal, überheblich und auch für kontraproduktiv. Warum für falsch? Natürlich sind Russland und China keine Demokratien, das ist offensichtlich. Aber es gibt doch zwischen diesen Ländern ungeheure fundamentale Unterschiede, was ihre Ressourcenreichtum Russland, Ressourcenarmut China betrifft, zumindest bei den klassischen fossilen Energien. Bei neue Erden, die jetzt wichtig sind, sieht es wieder sehr anders aus. Da hat China 80% der bekannten Vorräte und ist deswegen auch zunehmend so wichtig für uns. Aber auch die Interessenlage, die Welt, die Größe der Bevölkerung, die geografische Lage, die Geschichte. Also ich plädiere deswegen dafür, eher diese Unterschiede zu nutzen, um vielleicht damit auch den Ukraine-Krieg endlich zu beenden. Zweitens finde ich es sehr arrogant, so zu reden, weil wenn man so redet und dann eine Konfrontation aufbaut, wie die Amerikaner es offensichtlich wollen, zu China und uns Europäer dann im Schulterschluss auch mit dabei zu haben, dann stärkt man eher die konfrontativen Kräfte, die es in Peking natürlich auch gibt, die auch eher auf eine Konfrontation mit dem Westen setzt. Es gibt aber eine andere Fraktion in China, die sagt, eigentlich sind doch unsere vorrangigen Interessen, dass die internationalen Handelslieferketten endlich wieder funktionieren. Wir sind Exportweltmeister. Und dass die Hauptabsatzmärkte für unsere chinesischen Produkte uns erhalten bleiben. Das ist nun mal Nordamerika und Europa. Das ist doch allemal wichtiger, als mit Russland jetzt als Juniorpartner ein noch engeres Bündnis einzuschließen. Also es ginge doch darum, diese Fraktion zu stärken. Deswegen sage ich, das ist kontraproduktiv, dieses Narrativ, diese Erzählung, westliche liberale Demokratien gegen die Schurkenstaaten, hätte ich fast gesagt, der Autokratien. Die große Frage ist, die mich auch immer wieder bewegt, wie lassen sich dann trotzdem notwendige und richtige Kritik an Menschenrechtsverletzungen formulieren. Nicht? Also die individuellen, persönlichen, bürgerlichen Freiheitsrechte, die in Russland und in China nicht verwirklicht sind. Umgekehrt sind viele sogenannte kollektive Rechte verwirklicht. Wenn China heute 1,4 Milliarden Menschen ernährt, ist auch das natürlich eine große menschenrechtliche Leistung. Das müsste man auch mal anerkennen. Also die Kritik soll nicht verstummen, aber der Ton macht die Musik. Und ich habe ja vorhin schon mal in der Sendung gesagt, die westlichen Staaten, Regierungen haben in den letzten 30 Jahren diese Menschenrechts- und Völkerrechtsnormen erstens selber häufig gebrochen und zweitens dann sehr selektiv eingefordert. Auch heute, wenn Frau Baerbock zu Recht sagt, wir müssen Putins Krieg kritisieren, ohne Frage. Aber völlig schweigt zu Erdogans Angriffskrieg gegen die Kurden in den Nachbarland. Und keinen Muck sagt zur eskalierenden Besatzung der Israelis in Palästina. Dann sind das doppelte Standards. Und das wird in der Welt sehr klar wahrgenommen. Und das schwächt natürlich diese internationalen Normen.
Hm. Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr schwierig und sehr, sehr, ja, vielschichtig, aber die Interessenslagen. Wie schätzt du überhaupt das Thema Bedeutung Europa, europäische Entwicklung oder Europa stärker, auch in Bezug auf das, wo viele jetzt schon diskutieren, was passiert nächstes Jahr in den USA? Also siehst du da auch eine Bedeutung, dass man Europa stärken muss, politisch, militärisch oder alles, also mehr einfach auf sich selber setzen, nicht so sehr vielleicht auf die USA verlassen? Also gerade, weil jeder spricht, nächstes Jahr was passiert, kommt der Trump.
Ich bin seit vielen Jahren ein Anhänger davon, dass Europa sich politisch emanzipiert. Politisch emanzipiert. Das heißt zum Beispiel für viele, bezogen auf viele Konfliktpunkte in der Welt, endlich eine eigene Position übernimmt. Zum Beispiel mit Blick auf den Israel-Palästina-Konflikt und sich nicht immer hinter versteckten USA mit dem Argument, nur die hätten dort angeblich Einfluss. Das ist sehr bequem, um nicht zu sagen auch feige. Ich bin allerdings dagegen, dass der Preis für so eine eigenständigere europäische Rolle eine massive Aufrüstung ist. Das ist, glaube ich, eine Falle, bis hin zu der Überlegung, sich möglicherweise eine eigene atomare Abschreckungskapazität anzuschaffen, wie das bis zu Trittin von den Grünen jetzt angedacht wird. Unter der Annahme, in USA kommt vielleicht Herr Trump wieder dran nächstes Jahr und der hat dann kein Interesse mehr an der NATO. Das halte ich für den falschen Weg. Also politische Emanzipation ja, aber nicht um den Preis der Aufrüstung, der im Übrigen so teuer würde, dass vieles, was ansonsten notwendig ist in Europa, an sozialer Politik und so weiter, damit dieses EU nicht auseinanderfliegt, wird dann noch weniger finanziert, als das heute schon der Fall ist. Und wir sehen ja schon die Fliehkräfte nach außen, auch in der heutigen EU.
Hm. Ja, ansonsten, sag mal, die deutsche Politik, die Innenpolitik, ist das auch ein Thema, wo du einen Fokus drauf hast? Oder ist es dann doch mehr, das sind ja die Zusammenhänge?
Also sie ist dann natürlich ein Thema gewesen, oder ist es, wenn sie von außenpolitischer Relevanz ist? Also ich finde zum Beispiel, das Flüchtlingsthema ist ja kein reines innenpolitisches Thema, auch wenn es jetzt innenpolitisch diskutiert wird, sondern ist von erheblicher europapolitischer, aber auch weltpolitischer Relevanz. Ne? Und dazu habe ich mich sehr häufig geäußert, das geht jetzt aus Zeitgründen nicht mehr. Und die Sorge natürlich oder die Fragestellung, warum ist es so, dass im Moment die AfD bei uns in den Umfragen zweitstärkste Kraft ist nach der CDU vor SPD und Grünen, und wenn morgen in Brandenburg und Thüringen und in Sachsen gewählt würde, bis zu 32% der Leute sagen, wir wählen die. Das ist natürlich auch nicht eine rein innenpolitische Frage, sondern das macht sich ja die Menschen, die da sagen, sie würden wählen, die AfD oder tatsächlich wählen, machen das zum Teil ja auch mit an außenpolitischen Gründen fest, und sei es nur die Migrationsfrage.
Ne? Ja. Ein Punkt, den du vorher erzählt hast, ich glaube, den bringen wir doch in den Sender, weil es irgendwie ganz lustig ist, aber was eben auch mal schief gehen kann, Andreas, du hast mir vor der Sendung erzählt, kleine journalistische Panne, Stichwort Rotterdam, sage ich einfach. Wollen wir das noch kurz erzählen? Wir haben noch
ja, das Minuten. Kann ich erzählen. Also es gab ja nach den Jugoslawienkriegen oder im Verlauf die Einrichtung eines UNO-Sondertribunals für die Kriegsverbrechen, die seit 91 in Jugoslawien von allen Seiten verübt wurden. Und das saß in Den Haag. Und der erste Mensch, der festgenommen wurde, um dann vor diesem Gericht angeklagt zu werden, war ein bosnischer Serbe. Der wurde in Deutschland festgenommen, in München, aber dann nach Den Haag ausgeliefert. Dusan Tadic. Und zu dessen ersten Prozesstag sollte ich mit einer Kollegin vom Westdeutschen Rundfunk in Köln eine Live-Sendung machen aus dem Gerichtsgebäude in Den Haag. Auch eine ganze Stunde. Wir fahren also, ich von Genf nach Köln und wir dann zusammen mit dem Zug ökologisch nach Den Haag. Müssen irgendwo in Breda umsteigen, kommen pünktlich an in Den Haag, steigen aus dem Bahnhof, gehen zu einem Taxi und sagen, wir möchten bitte zum UNO-Tribunal für Jugoslawien in der Churchill Plain Nummer 1. Und der Taxifahrer sagt, das UNO-Tribunal kenne ich nicht, aber die Churchill Plain fahre ich sie hin. Wir kommen an, Nummer 1 ist eine kleine Holzhütte, also das kann nicht das UNO-Tribunal gewesen sein. Ich sage, fahren Sie doch einfach die Straße mal runter, vielleicht habe ich die Hausnummer falsch. Der fährt die ganz runter, die war 3 Kilometer lang, nirgendwo ein Gebäude, UNO-Tribunal, wir kommen zurück. Ich sage, halten Sie mal da, gehen in eine Bank rein, da sind 3 Bankmitarbeiterinnen. Ich sage, wir suchen verzweifelt das UNO-Tribunal Kriegsverbrecher Jugoslawien. Die gucken sich alle an, keine Ahnung. Sagt die eine zu mir, haben Sie irgendeine schriftliche Einladung und irgendwas mit einer Adresse drauf? Da reiche ich hier unsere Einladung und da fangen die 3 an zu lachen. Ich sage, warum lachen Sie denn? Ja, sagen sie, Churchill Plain ist zwar richtig, aber hier sind wir in Rotterdam. Was ist da passiert? Die Holländer haben ja so Züge, diese schönen blau-gelben, wo oft dann 2 mit der Schnauze, mit der Lokomotive aneinander gekoppelt sind, die dann an bestimmten Orten, und das war bei uns Breda, sich teilen. Der eine Zug fuhr in Richtung Den Haag, der andere in Richtung Rotterdam. Wir sind in den falschen eingestiegen. Sie kamen exakt zur selben Zeit an. Es gab in beiden Städten eine Churchill Plain. Wir haben natürlich diese Stundensendung verpasst. Der Redakteur in Köln, der Arme, saß und bis auf den Nägeln, der konnte ja die Sendung nicht selber füllen. Das war eine meiner größten journalistischen Pannen.
Ja, also sowas passiert auch mal in deiner langen journalistischen Zeit. Also insgesamt, wann hast du angefangen nochmal, um das zu reißen, deine journalistische Zeit beginnt? Wann, 1900?
Also ich habe 1975 in Köln 75, angefangen zu studieren, bis 1979, bin dann nach West-Berlin, war dann 3 Jahre bei einer Zeitung der Neuen, habe dann 7,5 Jahre Friedensbewegung gemacht und von 88 Januar bis Januar 2020, also 32 Jahre, war ich UNO-Korrespondent, diplomatischer Korrespondent für all die geschilderten Themen.
Insofern gibt es ganz viel zu erzählen und davon einiges heute Abend auch zu hören. Wir haben schon gesagt, wir haben darauf hingewiesen, im Rahmen der UNO-Friedenswochen heute Abend in der Schaffnerstraße 17 ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus mit der Andreas Zumach als Gastreferent zum Thema, welche Weltordnung wollen wir. Und wir haben schon gesprochen, Andreas, wir verabreden uns auch fürs Radio hier für ein erstes Mal. Es gibt viel Spannendes, was du beitragen kannst für heute. Leider sind wir mit der Sendung schon am Ende. Die Plattform heute Nachmittag, Moderation Michael Troh. Und du warst mein Studiogast, sag mal kurz den Namen, ist mal da heute, nun den Namen mal kurz.
Ja, herzlichen Dank, komme gerne wieder. Tolles Radio macht ihr.
Andreas Zumach, unser Studiogast, die sagen tschüss, macht's gut, das war die Plattform für heute.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf